Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die an Pick 21 in nicht mal mehr allzu vielen Stunden, könnte man fast sagen, es sind nicht mehr viele Stunden, einen neuen Spieler picken werden, beziehungsweise wir schauen mal, was sie mit dem Pick machen werden. Ihr hört nur mich, weil das hier ist jetzt einfach nur nochmal so ein kleiner Appetizer oder wie ihr das nennen möchtet, zum Draft, zur ersten Runde, gar nicht mehr, weil ihr habt den siebten Runden-Pick, den werdet ihr noch nicht hören, aber den 7-Runden-Mock-Draft von uns gehört. Ihr habt den Fanclub-Mock-Draft, den wir am Sonntag veröffentlicht haben. Hört da gerne nochmal rein. Ich fand, das war eine sehr, sehr geniale Folge, wie eigentlich jedes Jahr. Dieses Jahr gab es für mich noch mehr gefühlte Trades. Es wurde hin und her. Ich hatte zig Gespräche, weil ich ja verschiedenste Teams hatte. Aber auch mit den Dolphins gab es ja einen Trade mit den... Mit wem haben wir denn noch nach hinten getradet? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Na, wer war's? Mit den Buccaneers. Stimmt, mit dem Tobi. Grüße gehen raus. Der Tobias Starke ist übrigens... Jetzt, der ist live beim Draft, weil er der NFL International Fan of the Year für die Buccaneers ist. Richtig cool, freut mich richtig für den Mann. Einfach eine wundervolle Experience. Darum soll es hier aber gar nicht gehen. Ich schweife schon wieder ab, auch wenn ich alleine bin. Man glaubt es kaum. Was möchte ich in dieser sehr, sehr kurzen Folge, ihr werdet es sehen, machen? Ich spreche einmal kurz über die erste Runde und was ich so für Überlegungen habe oder was für Spieler wir haben. Ich werde nicht über jeden Spieler ein großartiges Profil jetzt raushauen, so wie wir es in der 7-Runden-Mock-Draft-Folge gemacht haben, sondern einfach nur kurz 3-4 Stichpunkte zu einigen Spielern, weil mir ist aufgefallen, ich habe eine ganze Liste voll an Spielern, wo ich jetzt gar nicht mehr böse wäre, wenn wir diese draften. An 21 oder an späterer Stelle. Es gibt dort für mich 3 Spieler, die für mich aber quasi out of range sind. Einer von denen könnte fallen, deswegen habe ich sie mit reingenommen. Jeder von denen könnte theoretisch fallen, aber ich glaube nicht, dass einer von den 3 zu uns fallen wird. Ich habe Joe Alt schon ganz rausgenommen, also es ist wirklich auch nur, was realistisch möglich ist. Ich habe der erste Spieler, den ich hier habe, ist Olufashanu. Das ist der Offensive Tackle von Payne State. Der ist unheimlich stark im Pass-Blocking, hat aber Schwächen im Run-Blocking. Hat in den letzten beiden Jahren keinen einzigen Sack zugelassen, hat aber auch, knapp 600 Pass-Blocking-Snaps gespielt, haben manche 800 oder mehr gespielt. Das muss man dort auch ehrlicherweise sagen. Der junge Mann hat eine unheimliche Balance, also den schubst man jetzt nicht mal eben so rum oder er wird auf dem falschen Fuß erwischt. Und er ist einfach der jüngste Spieler im Draft, also da kann man auch viel Entwicklung noch erwarten und ihm fehlt einfach noch ein bisschen Power und die Hände sind manchmal nicht da, wo sie sein sollten. Also das Hand-Placement am gegnerischen D-Liner oder am Linebacker, wie auch immer, wann, in welcher Situation, ist manchmal nicht ganz so stark. Der zweite Spieler, den wir haben, der vermutlich auch out of range sein wird, ist Taliese Fuaga. Das ist ein Offensive Tackle von Oregon State. Der hat halt nur Right Tackle gespielt und dort haben wir Austin Jackson. Das könnte natürlich ein Thema für die Dolphins sein. Ich habe einige Spieler, die Right Tackle gespielt haben auf dieser Liste. Da muss man abwarten, was die Dolphins machen. Wird Austin Jackson weiterhin Right Tackle spielen oder wird man ihn manchmal auf Left Tackle ziehen? Wird man da eine Transition machen? Ja oder nein? Man lässt sich überraschen. Das möchte ich aber immer gesagt haben bei den Spielern, die Right Tackle gespielt haben, weil wir dort eigentlich einen Spieler haben, den wir bezahlt haben. Der hat einen unheimlich starken Gauge. Also der ist wirklich mit viel Power gleich dabei. Da geht manchmal so ein richtiger Schauer durch den Gegner, dass der einfach nicht so weit kommt. Und wenn er die Gegner einmal irgendwie auf Distanz gehalten hat oder im Lock hat, dann kommen die auch nicht mehr weg. Das ist so, die kommen einfach nicht mehr weg. Die bleiben einfach in dem Block. Und das ist jetzt kein Holding oder so, sondern der kann die so dominieren mit seinen Händen, dass die dann einfach nicht mehr rauskommen. Der hat auch unheimlich gute Recovery-Skills. Das heißt, selbst wenn ein Defensive Liner ihn mal irgendwie genommen hat, also irgendwie an die Seite genommen hat, dann kann er trotzdem noch irgendwie immer ins Play reinkommen. Das große Thema bei ihm ist, dass er halt für einen Tackle okay Größe hat, das ist aber wirklich eher im unteren Okay-Bereich. Und das ist natürlich, wenn ich einen D-Liner habe, der lange Arme hat, der lässt den am langen Arm verhungern. Also das ist der zweite Tackle, der vermutlich out of range sein wird. Der dritte Tackle oder der dritte Spieler, der für uns out of range sein wird, ist Troy Fautanu. Das ist der Offensive Tackle von Washington. Das ist ein wahnsinnig guter Athlet und der kann überall auf der Line spielen. Der hat auch ein Thema mit seiner Größe. Deswegen ist wirklich die Frage, ob er Tackle spielen kann. Aber das ist einfach ein richtig starker Athlet, der auch wirklich aggressiv ist. Manchmal ist er ein bisschen zu aggressiv. Ja, dann wird er ein bisschen hops genommen, weil wir kennen das alle. Wenn man zu aggressiv ist, und dann lädt man den Gegner so ein bisschen ein und dann ist das wie bei einem Stierkampf. Ja, man lässt den sozusagen durch das rote Tuch tanzen und dann steht er im leeren Raum und weiß nicht, was er tun soll. Das ist manchmal so ein bisschen ein Thema. Aber was für uns halt positiv wäre, er ist eher im Zone-Blocking zu Hause. Das könnte für uns ein größerer Vorteil sein, wenn ihr in den 7-Runden-Mock-Draft reinschaut, was ich da nämlich zu Zach Sinter gesagt habe. Zach Sinter ist vermutlich eher in Man-Coverage zu Hause, also Man-Scheme, nicht Man-Coverage, sondern Man-Scheme, Man-Blocking. Und dementsprechend ist das vermutlich für uns nicht das Beste, sondern Troy Fautanu wäre bei uns besser aufgehoben. Das sind schon mal drei Spieler, so die für uns aber wahrscheinlich nicht logisch sind. Ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Spieler, die ich an 21 okay finden würde. Wir haben drei, die nicht so realistisch sind. Dann habe ich 9, die möglich sind. Einige werden davor gehen, aber es kann die Wahrscheinlichkeit, dass von denen jetzt, die Wahrscheinlichkeit, dass jeder von denen gehen kann bis 21 oder an 21 von uns genommen werden kann, ist deutlich höher als bei den ersten dreien. Ich habe noch zwei Spieler danach, wo ich sage, es wäre okay, wenn wir die nehmen an 21. Ich wäre nicht ultra davon begeistert, wenn wir die an 21 nehmen. Ich fange aber oben in meiner Liste an und wir fangen wieder mit den Offensive Linemen an. Die habe ich nämlich oben alle runtergeschrieben. Der erste ist J.C. Latham. Unheimlich spannender Spieler, gerade vom Körper. Der hat die Größe, das Gewicht, die Armlänge, alles ist bei dem einfach auf einem hohen Niveau. Und das ist einfach was du willst. Deswegen, wenn ein Spieler diese Maße hat wie J.C. Latham oder auch Emarius Mims, die beiden, so ein Spieler wird nie bis irgendwie Spot 50 fallen, weil die einfach diese Maße mitbringen. Das ist unglaublich. J.C. Latham ist unheimlich jung, auch noch 21 Jahre alt. Und was bei ihm ein Thema ist, der hat eine gute Technik, aber das ist manchmal, fehlt ihm die Power. Ja, also die Technik übersetzt sich manchmal nicht gut mit seiner Power, die einfach, da muss er noch nachbauen. Das ist aber durchaus möglich. Ja, Power aufbauen ist jetzt kein Problem. Ich denke, Power bekommt man eher als gute Technik. Also da ist er durchaus weiter. Und das Zusammenspiel zwischen Füßen und Händen ist sehr, sehr gut. Also es ist nicht so, dass sich erst die Füße bewegen, wodurch der Oberkörper ein bisschen nach hinten fällt manchmal. Oder die Hände zuerst gehen. Das heißt, der Oberkörper geht ein bisschen zu weit nach vorne. Sondern das ist eine smooth Bewegung mit Händen und Füßen zusammen, was sehr, sehr gut ist. Also der bringt sehr, sehr viel mit. Und das soll's zu J.C. Latham gewesen sein. Hat aber, glaube ich, auch unter anderem Right Tackle gespielt. Emarius Mims ebenso. Da haben wir aber das Thema, der hat nicht viel Erfahrung, weil eben auch eine gewisse Verletzungshistorie da ist. Diese Verletzungshistorie hast du, aber du siehst dieses Gesamtpaket an Größe, an Länge. Das ist noch ein Stückchen besser, meiner Meinung nach, als bei J.C. Latham. Aber der Junge ist halt unheimlich roh. Ja, also da muss man technisch nacharbeiten. Der muss auch noch mal ein bisschen mehr manchmal im Kraftraum. Aber das Gesamtpaket ist so spannend. Da kann man wirklich, wirklich viel draus machen, wenn er denn gesund bleibt. Das ist natürlich für die Dolphins immer so eine Red Flag. Will ich mir wirklich einen Spieler anlachen, der eine gewisse Verletzungshistorie hat? Dann einer, der bei vielen, vielen Dolphins-Fans vermutlich sehr, sehr weit oben auf dem Podest steht, ist Jackson Powers Johnson, Center von Oregon. Der hat Right Tackle, der hat Right Guard gespielt, der hat Center gespielt. Auf Center hat er am besten gespielt, er hat auf den anderen Positionen aber nicht schlecht gespielt. Warum wird er vermutlich in der NFL nie eine Chance auf Tackle haben? Der hat schon als Center sehr, sehr kurze Arme. Also es ist ein kleiner T-Rex, ja. Der Rest ist genial. Von dem, was ich gesehen habe. Also der Anker ist gut. Also wenn der einmal steht, den dann noch irgendwo anders hinzubewegen, das ist unheimlich schwierig. Der ist sehr, sehr aggressiv im Run-Game. Genau das, was man haben will. Ne? Also der geht da rein, der macht auch mal einen schönen Pancake auf dem Feld. Der ist technisch sehr gut. nicht ganz auf Elite-Elite-Niveau, aber der ist technisch auf einem einfach sehr hohen Level und der sieht, was die Gegner vorhaben. Also der weiß, was auf dem Feld abgeht. Der gibt, hat auch schon Calls durchgegeben. Das muss er in der NFL natürlich erstmal lernen, aber da hat er natürlich auch ein Thema rund um sich, gerade mit unserem sehr erfahrenen Left Tackle mit Terron Armstead. Da könnte jeder dieser jungen Spieler extrem von profitieren. Der kann einem natürlich noch mal viel, viel mehr beibringen. Das über Jackson Powers Johnson. Das sind die drei O-Liner, die bei uns vermutlich vielleicht noch auf dem Board sind. Wahrscheinlichkeit, dass Jackson Powers Johnson auch noch bei einem Backtrade da ist, wenn ich die aktuellen Mockdrafts und das, was man so aus der NFL liest, mir anschaue, ist die Wahrscheinlichkeit auch da, dass wir den mit einem Backtrade bekommen. Ja, und ich meine, da mache ich euch ja auch nichts vor, wenn ihr den Fanclub Mockdraft noch nicht gehört habt. Ich spoilere euch, ich habe ihn da an 26 genommen und das halte ich für durchaus realistisch. Das wäre ein absolutes Traumszenario meiner Meinung nach, Jackson Powers Johnson zu bekommen mitten im Backtrade, dazu noch einen Third-Round-Pick oder so eingesammelt zu haben. Halleluja. Da würde ich sagen, Chapeau, Greer hat mal wieder gekocht, wenn man das so geguckt hat. Er hat auf jeden Fall richtig was Gutes gemacht. Dann haben wir zwei Defensive Tackle. Ja, ich denke, jeder weiß, worüber wir sprechen, über wen wir sprechen. Byron Murphy, den habe ich auch im 7-Runden-Mock-Draft schon mal erwähnt. Also wenn ihr da was hören wollt, dann könnt ihr euch da nochmal drüber informieren. Das ist ein unheimlich guter Allrounder, der gegen den Run gut ist. Der ist in der Pass-Rush-Win-Percentage gut. Also war da ja der beste Interior Defensive Lineman, hat einen starken Punch, aber manchmal ist er halt mit den Händen ein bisschen off und die Production ist einfach sehr, sehr gering. Wenn ich mir dahingegen Jason Newton angucke, den Defensive Tackle von Illinois, das ist nämlich der andere, der dann noch auf dem Board sein kann, das ist ein unheimlich starker Passrusher. Also der hat seine Stärke ganz, ganz klar im Passrush. Der hat 8 Sacks gehabt, das waren die zweitmeisten für einen Interior Defensive Lineman. Das ist halt kein Nose Tackle. Ja, also den stellt man ins B-Gap oder auch ab und zu über den Tackle auf. Ja, also das nennt man auch 3-or-5-Technik. B-Gap bis zum Tackle, ja, da gibt's auch verschiedene Techniken, haben wir, glaube ich, auch schon mal erklärt. Soll an dieser Stelle nicht Thema sein, würde ich erklären, wenn wir ihn draften. Der ist super beweglich und das ist tatsächlich auch ein Thema, warum ich ihn sogar spannender finde als Byron Murphy. Ja, weil ich glaube, das war bei den Ravens auch so der Fall. Die haben sehr viel mit Stunts und solchen Sachen, mit Loop Plays gearbeitet. Und das würde mit Jason Newton sehr, sehr gut funktionieren. Ja, der ist quasi dafür gemacht. Also was der da manchmal einfach super stark, wie smooth der sich auf einmal lateral bewegt, um den eigenen D-Liner rum und dann die Lücke findet und durchkommt, das ist einfach sehr, 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 sehr stark. Und da hat der seine größeren Stärken. Ist natürlich in der Laufverteidigung nicht so gut. Also da müsste man schauen, wie man das hinbekommt. Aber das wäre auf jeden Fall, wären die beiden Defensive Tackle. Dann habe ich jetzt noch 2 Wide Receiver und 2 Cornerbacks. Ihr wisst vermutlich vom Gefühl her schon, über welche ich reden werde. Einmal ist es Brian Thomas Jr., der Wide Receiver von LSU. Der ist unheimlich stark, der ist aber auch erst 2023 explodiert. Der hatte bei LSU in 22 und 21 nie über 400 Yards und gegen Press Coverage hat der gute Mann so seine Probleme. Der ist im Runplay, kann man den gebrauchen, also der ist mit dem Effort dabei. Der ist halt nur ein bisschen schwach auf der Brust. Catchrate kann er sich auch noch verbessern. Insgesamt aber durch dieses Set 6-3 ist er groß. Das ist schon verdammt, verdammt guter Spieler, der jetzt produziert hat, aber wo noch mehr Produktion rauskommen hätte können im College. Deswegen mal schauen. Aber sowohl Brian Thomas als auch Adonai Mitchell, ich meine, Thilo hat es ja mir schon fast in den Mund gelegt gehabt beim Fanclub Mockdraft. Die wären bei uns Wide Receiver 3 und jedes Team würde uns um so eine Nummer 3 beneiden. Ja, das muss man einfach sagen. Ich sag mal, Adonai Mitchell, das wäre so unser T. Higgins, könnte man dann sagen. Und ey, das wäre von dem für die Offense ein absoluter Overkill, sag ich mal. Wir haben natürlich dieses Thema Nummer 3 und langfristig auch Nummer 2. Ich hoffe, wir werden jetzt schnell mit Jalen Waddle verlängern. Dann haben wir wieder eine 1 und Nummer 2 auch für einen langfristigen Erfolg. Das wäre wirklich, fände ich wirklich, wären sehr, sehr weitblickende Picks. Donny Mitchell ist einfach auch unheimlich schnell. Also die beiden tun sich da nicht viel. Donny Mitchell ist für mich ein bisschen besserer Route Runner, hat aber auch seine Probleme mit Kontakt. Also der kann durch Kontakt leicht aus dem Rhythmus gebracht werden. Und er hat auch erst jetzt im letzten Jahr bei Texas produziert. Der war vorher 2 Jahre bei Georgia, hat da nicht diese Zahlen aufgelegt, ist ins Portal gegangen zu Texas und ist er explodiert. Ja, also da muss man jetzt wirklich mal schauen bei beiden Spielern, ob sie das wirklich wiederholen können. Wären für mich aber beide Spieler, wo ich sagen würde, yo, fände ich vollkommen legitim, wenn wir die picken. Das wären beide Picks eher mit der Weitsicht in 3 Jahren, also in der dritten Saison, Wide Receiver Nummer 2 Spot aufzunehmen, wenn wir mit Jalen Waddle verlängern. Wenn wir nicht mit Jalen Waddle verlängern, dann haben wir glaube ich, noch ein paar andere Themen, die wir mit unserem GM klären müssen, denke ich. Also da würdet ihr mir wahrscheinlich zustimmen. Genau, dann haben wir noch 2 Cornerbacks. Und auch da, ich habe Nate Wiggins schon unheimlich oft angesprochen, weil ich immer überlegt habe, der junge Mann ist unheimlich athletisch. Er ist halt kein Ballhawk, das muss man definitiv sagen. Die Armlänge ist gut. Also, wenn der in einem Handfight kommt, man sieht das ja manchmal, dass Spieler so ein bisschen mit den Händen noch an den Männern sind. Downfield, wir sprechen jetzt nicht über die Line of Scrimmage oder innerhalb der ersten 5 Yards. Da kann er unheimlich viel arbeiten, das passiert, das ist gut. Der kann sowohl in einem Zone als auch in einem Man-Scheme spielen, das macht ihn unheimlich athletisch, das macht ihn unheimlich, nicht athletisch, sondern wertvoll. Thema ist, wir dürfen bei ihm nicht so viel gegen den Lauf erwarten. Also da, das sah eher aus so, hey, ich bin auf dem Feld, bitte werf den Ball, weil gegen den Lauf möchte ich eigentlich nicht so gerne spielen. Und selbst wenn der an der Line of Scrimmage geschlagen wird, der kommt wieder zurück. Ja, also der hat vor allem das Thema manchmal gegen wirklich Bullies an der Line, also starke Wide Receiver, so ein DK Metcalf oder so, die einem wirklich dominieren können an der Line of Scrimmage. Dagegen kommt er aber wieder. Ja, also da hat er solche Recovery Skills, dass das funktioniert. Gute Recovery Skills, aber nicht ganz so gute, hat auch Kool-Aid McKinstry, der Cornerback von Alabama. Der ist sehr, sehr groß, der ist schnell und der ist vor allem stark in der Press Coverage. Der kann irgendwann mal dieser Insel-Corner werden, also den du 1 gegen 1 gegen Top-Runningbacks, gegen Wide Receiver aufstellst. Das ist diese Insellösung. Es kann ein klarer Nummer-1-Cornerback meiner Meinung nach werden. Und auch das, sowohl Nate Wiggins als auch Kool-Aid McKinstry, wären Picks, wo wir sagen, was machen wir mit Cam Smith? Ja, für mich sind das beide Spieler, die man da picken kann. Ich habe kein Problem, diese beiden Spieler an 21 zu picken. Bin ich ehrlich, wäre ich vollkommen fein mit. Ja, und ich meine, wie bei uns die letzten Jahre auf Cornerback, wie das funktioniert ist oder funktioniert hat und wie die Verletzungen da waren. Ja, da ist natürlich kein Problem, wenn man mal einen Cornerback mehr hat. Also das wären meine beiden Spieler, die ich in Runde 1 an 21 oder später vollkommen in Ordnung finden würde. So, dann habe ich jetzt noch 2 Spieler für euch, 2 Offensive Linemen, die haben beide Offensive Tackle gespielt. Ich fange aber mit dem Spieler an, der vermutlich kein Tackle spielen wird in der NFL und das liegt an seiner Armlänge. Der hat einfach nicht die Armlänge für einen Tackle. Als Tackle brauchst du eine gewisse Armlänge. Warum? Weil, wenn du die Armlänge nicht hast, wenn ein D-Line, ein Edge-Defender oder selbst ein Defensive Tackle an dich rankommt und die längeren Arme hat, dann kann er dich dominieren, nach hinten schieben, zur Seite schieben, dich so dominieren, wie er das möchte. Und das willst du nicht. Das ist im Infight in der Interior Offensive Line ein bisschen anders. Ja, da ist diese Dominanz nicht so ausprägend, weil du eben zu dritt in der Mitte stehst. Und dementsprechend wird Graham Barton von Duke als Center gesehen. Ich würde ihn nicht vor Jackson Powers Johnson draften. Das hat einfach den Hintergrund, weil wir haben das ja auch, Thilo und ich haben das ja auch gesagt, das ist ein gelernter Tackle. Wir haben jetzt das schon mal gemacht mit einem Guard, der auf Center gegangen ist. Ich hätte Bauchschmerzen damit, wenn wir den an 21 draften würden. Ich sehe das Potenzial, aber das wäre quasi der Spieler von allen, die ich heute genannt habe, der letzte, den ich an 21 draften würde. Der hat unheimlich starke Beine, ja, also den bekommst du mit den Beinen, mit der Beinarbeit ist da überhaupt nichts verkehrt. Der hat auch eine gute Handtechnik. wenn der einmal den Lock drin hat beim Gegenspiel, dann kommt der Gegner da auch nicht raus. Also der Griff ist da. Der ist halt manchmal ein bisschen auf Plattform, also auf Balance. Ja, also da ist das Zusammenspiel zwischen Händen und Füßen manchmal nicht ganz so stark. Und manchmal, das ist dann, gehört auch dazu, dann reacht der. Ja, also dann sind die Hände und der Oberkörper schneller. Und dann kann ich als D-Liner ihn einfach mal kurz so am Trikot nach vorne oder an dem Pad nach vorne ziehen und fällt halt ins Gras. Und das wollen wir nicht, weil dann ist der Weg zum Quarterback frei und das kann wehtun. Also Graham Barton ist der Spieler von den Spielern, den ich hier am wenigsten von überzeugt bin, wo ich sagen würde, ja, okay, ich verstehe, warum wir den draften, aber ich hätte vielleicht den einen oder anderen lieber gehabt. Der letzte Spieler, und das ist tatsächlich ein Spieler, der sehr, sehr viel Potenzial bietet, der hat auch zuletzt mehr Right-Tackle als Left-Tackle gespielt bei Oklahoma und ich spreche hier von Tyler Guyton, Offensive Tackle. Der hat in der Highschool-Defense gespielt und das sieht man, weil der Get-Off unheimlich schnell ist. Da ist er manchmal sehr, sehr aggressiv, der bewegt sich aber auch super smooth dabei und setzt einen schönen Punch. Das ist sehr, sehr, also dieses Zusammenspiel ist unheimlich interessant und finde ich, das hat mir wirklich Spaß gemacht bei den beiden Tapes, die ich mir da angeschaut habe. Was mir aber Sorgen macht, ist, dass das Pad-Level, also die Schulterhöhe, die ist oft sehr, sehr hoch, weil er selber auch sehr, sehr groß ist. Das ist wirklich manchmal ein Thema. Und er hat auch noch nicht so den Dreh raus, wenn so ein Stunt kommt. Also wenn nicht der Spieler auf ihn zukommt, der vor ihm steht, sondern auf einmal von links oder rechts, wer kommt. Damit hat er unheimliche Probleme. Damit kann man ihn überlisten. Aber das sind Sachen, die lassen sich lernen. Und das Thema ist, der hat einen super Punch und der hat manchmal wirklich, wenn er die Hände gut setzt, dann passiert auch nichts in dem Play. Aber er ist sehr inkonstant, was das angeht. Das heißt, manchmal hat er Plays, wo die Hände schlecht gesetzt sind und dann ist das Play für ihn vorbei. Das dazu. Genau. Also, das waren quasi alle Spieler, die ich für die Dolphins in Runde 1 so auf dem Zettel habe, die logisch wären. Jared Wirth, der Edge Defender, ich habe jetzt den mal rausgenommen. Ich glaube fast nicht, dass die Dolphins einen Edge-Defender draften werden in Runde 1. Dafür ist das Need, glaube ich, nicht groß genug. Und dafür ist die Qualität der anderen Spieler zu groß, als dass das irgendwie Value für die Dolphins hätte, den zu draften. Tilo und ich hatten kurzes Hin und Her, beziehungsweise Tilo merkte an, dass das ja auch so wäre bei Kool-Aid McKinstry. Da bin ich aber, wo ich sage, wenn das passt, dann würde ich den halt so auch draften. Je nachdem, wann der wie offen ist, beziehungsweise wann wer wie picken möchte. So, jetzt habe ich euch genug erzählt. Ja, der Draft, nur dazu, der ist in der Nacht von Donnerstag, dem 25. auf die Nacht, also auf den Morgen des 26. April, den Freitag. Die Coverages beginnen irgendwo um 1 Uhr. Adrian Franke ist live zu sehen auf RTL Nitro, wenn ich das richtig weiß. Es gibt verschiedene Coverage. Also Jan Wegwerth mit Christian Schimmel und noch einem Kollegen, die werden live auf Twitch streamen. Dann Saturday Kickoff wird auch live mit Cover 2 Podcast auf Twitch streamen. Es gibt die Jungs vom Steelcast, die werden auch live sein. Ja, also es gibt viele Angebote. Ich werde bei dem einen oder anderen auch live, also nicht ich werde live sein, sondern ich werde live dabei sein bei dem einen oder anderen. Und werde mir das natürlich geben, weil das dann immer sehr, sehr spaßig ist. Der Draft beginnt um 2 Uhr in der Nacht. Das auch nochmal zur Info. Ist dieses Jahr in Detroit. Und wir werden aller Voraussicht nach, wenn nichts falsch läuft, für euch natürlich auch eine Reaktion aus der ersten Runde, vielleicht auch nach dem zweiten Tag aus Runde 2 und 3, für euch mitbringen. Wenn ihr Fragen habt, Wünsche oder wenn ihr grundsätzlich irgendwas noch habt, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten, wir haben den Fanclub Mockdraft gemacht. Da könnt ihr auch noch mal reinhören. Und jetzt freuen wir uns alle wie Bolle auf den NFL-Draft. Und mir bleibt jetzt auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up.